Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Gerald Bayroth.
Hallo. Israel hat gewählt. Das Ergebnis freut halb Israel. Es freut natürlich Benjamin Netanyahu und es freut auch den amerikanischen Präsidenten mit einer originellen Begründung.
Dass Bibi gewonnen hat, wird zu guten Maßnahmen führen für den Frieden mit den Palästinensern. Alle haben gesagt, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern ist unmöglich. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Und die Wahrscheinlichkeit ist mit Bibis Sieg gestiegen.
Benjamin Netanyahu oder Bibi, wie Donald Trump gerne sagt, als Friedensengel, das sehen die Palästinenser etwas anders und das sieht auch halb Israel anders. Das Land ist so gespalten wie nie. Ich war bei den letzten Wahlen in Tel Aviv und ich habe erlebt, wie linke Israelis von Haus zu Haus gegangen sind. Man solle doch bitte bloß nicht Netanyahu wählen, das ruiniere den Friedensprozess. Und die jungen Soldaten müssten nicht ihr Leben riskieren, um in den Palästinensergebieten fanatische Siedler zu schützen. Im Übrigen sei die Armee in den Palästinensergebieten auch viel zu teuer für den Staatshaushalt. Nächste Woche bin ich wieder in Tel Aviv und ich bin sehr gespannt, was die israelischen Freunde dann sagen. Wahrscheinlich sind sie viel schärfer in ihrem Urteil über Netanyahu, als ich es hier sein könnte. Wir betrachten hier heute die deutsch-israelischen Beziehungen im Alltag. Wir besuchen Kantor Eli Schleifer in Jerusalem. Der 80-Jährige unterrichtet Kantorenstudenten dort in Jerusalem und in Potsdam. Und wir schauen nach Berlin und besuchen dort eine israelische Privatbibliothek. Da treffen sich regelmäßig Israelis und Deutsche, die sehr gut Hebräisch können, zu Lesungen in hebräischer Sprache und zum Kaffeetrinken in einer Wohnung. Und vor der Lesung ziehen sich alle die Schuhe aus. Igal Avidan ist begeistert von der Reihe und geht fast jedes Mal hin.
Michal Samir nennt sich selbst einen Lesewurm. Nein, eine Leseratte sei sie nicht, denn die 44-Jährige liest ausschließlich Bücher in ihrer hebräischen Muttersprache und das gern und häufig. Lesewurm, Tolaat Sfarim, nennt man im Hebräischen Menschen, die leidenschaftlich lesen. Als die Künstlerin Michal Samir mit Mann und zwei Kindern 2009 nach Berlin kam, brachte das Ehepaar 2000 eigene hebräische Bücher mit, vor allem Romane, Gedichtbände und Philosophie. Bald brauchte sie neue Bücher und Gleichgesinnte zum Austausch.
Als wir hier kamen, suchten wir hebräische Bücher und eine hebräische Gemeinde für uns und für unsere Kinder. In die jüdische Gemeinde haben wir nichts gefunden. Sie haben eine Bibliothek, aber es ist meistens auf Deutsch und Russisch und niemand spricht dort Hebräisch.
Bücherbestellungen aus Israel waren für Michal Samir zu teuer. Bestellungen im Internetversand damals noch nicht üblich und bald wurde es für sie unangenehm, Freunde und Verwandte darum zu bitten. Sie startete daher in Berlin einen entsprechenden Austauschdienst. Das Interesse war so groß, dass sie 2012 die Hebräische Bücherei Berlin gründete, im Wohnzimmer in Berlin-Wilmersdorf. Dort empfängt sie einmal im Monat vor allem Israelis, aber auch Deutsche mit guten Hebräischkenntnissen. Der Eintritt ist frei, um Spenden freut sich die Gastgeberin.
Hallo. Hallo.
Die Gäste stöbern durch die Buchregale und tauschen sich bei Kaffee und Kuchen über Literatur und israelischen Alltag in Berlin aus. Der Jazzmusiker Arik Strauss ist Stammgast. Seit 2 Jahren lebt er in Berlin.
Warum ich hier bin? Weil ich gern lese und es hier viele Bücher gibt. Die meisten Bücher sucht meine Frau aus, ich nur 1 oder 2. Diesmal hat sie Nirbaams Roman Machzir HaChalomot ausgesucht, auf Deutsch. Der Mann, der die Träume zurückbringt. Das klingt interessant.
Michal Samirs Wohnzimmer ist längst zu eng für all die gespendeten 10.000 Werke. Ein Teil lagert sie jetzt im Keller. Auf den Regalen im Wohnzimmer findet man überwiegend Literatur auf Ivrit von israelischen Autoren und Übersetzungen.
Die Bücher sind nach dem Nachnamen des Autors alphabetisch geordnet, vom Buchstaben Aleph bis Taf. Hier findet man alle Sachbücher. Dort sind Gedichtbänder, Biografien, Kochbücher und Psychologie. In dieser Ecke sind die Kinder- und Jugendbücher. Die großen Stapel an der Wand und im Flur sind die Bücher, die ich diese Woche als Spende bekommen habe. Dieser Stapel hier ist hebräische Literatur auf Deutsch.
Vor allem Israelis schenken Samir Bücher für die kleine Bibliothek. Viele Romane und Sachbücher hat sie aus zwei Nachlässen bekommen. Häufig spenden auch Schriftsteller ihre Bücher, wenn sie bei Samir eine Lesung halten. Auf dem Regal im Flur findet man CDs und DVDs, direkt gegenüber der überfüllten Garderobe. Eine junge Israelin, die hier zum ersten Mal ist, will ein Buch ausleihen.
Du musst zuerst ein Formular mit allen Angaben ausfüllen und du musst versprechen, die Bücher irgendwann zurückzubringen.
Heute ist der israelische Schriftsteller und Filmemacher Ron Segal zu Gast. Er stellt im Wohnzimmer seinen Roman Musica Tratulim oder Katzenmusik vor. Darin erzählt er die Geschichte der vielen herrenlosen Katzen aus Jerusalem. Diese hatten ihre palästinensischen Besitzer verloren, denn die Katzenbesitzer ergriffen im Sechstagekrieg von 1967 die Flucht. Ron Segal.
Ich mache Lesungen in Deutschland seit 2014 und die finden immer auf Deutsch statt. Und alle tragen Schuhe. Es ist für mich sehr angenehm, heute auf Ivrit und in Strümpfen vorzulesen.
Während der Veranstaltung sitzt Michal Samir neben Ron Segal und hält ein Smartphone in der Hand. Eine Stammbesucherin, die an diesem Abend krank zu Hause bleiben muss, kann übers Handy die Lesung verfolgen und durch Michal sogar einige Fragen stellen.
Ich mache das alles kostenlos. Und die Künstler und Schriftsteller machen das auch kostenlos. Weil für mich ist es wichtig, hebräische Kultur nach Berlin bringen. Nicht nur für die hebräische Gemeinde, aber auch für Deutsche, die Interesse haben in hebräische Kultur. Hebräische Kultur ist nicht nur Shoah und nicht nur der Konflikt.
Mit den Palästinensern. Ein häufiger Gast in Michals Wohnzimmer ist der israelische Dramatiker und Schriftsteller Erez Meyerans. Er lebt in Berlin seit 2016, aber arbeitet übers Internet weiterhin in Israel als Redakteur und Medienberater.
Ich komme einmal pro Monat fast zu dieser Bibliothek. Für mich das ist mehr als Bibliothek. Es ist auch eine Art von Grupptherapie für israelische Menschen, die alternative Raum für ihre Kultur suchen.
Größere Veranstaltungen der Hebräischen Bibliothek finden im Kunst- und Kulturzentrum Akut statt. Zum Beispiel mit dem in Israel lebenden Illustrator und Buchautor Jeremy Pinkus.
Das war ein echter Genuss. Der Abend war sehr gut vorbereitet. Ich meine, die Fragen waren fundamental. Das Publikum oder die Leute, die da waren, waren engagiert. Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass es gibt wirklich Interesse in Berlin für hebräische Literatur. Natürlich, die meisten der Leute waren Israelis oder Ex-Israelis. Sie konnten auf jeden Fall Hebräisch, weil meine Bücher sind nicht auf Deutsch herausgegeben.
Im Mittelpunkt des Abends stand der Roman Singles und Witwen. Er ist 2017 auf Hebräisch erschienen.
בשבועות האחרונים לחייה, כשהתברר שאין עוד טיפול ועינוי שיעריכו את ימיה,
Jeremy Pinkus erzählt darin die Geschichte der betagten und pflegebedürftigen Witwe Bertha Blumenthal. Ihr letzter Wille besteht darin, ihrer Schwiegertochter den Zutritt in ihre Wohnung bis zum letzten Atemzug zu verweigern. Ungewöhnlich für Pinkus war, dass er nicht nur vorlas, sondern auch an einem gründlichen Gespräch teilnahm und dass die Zuhörer so lange aufmerksam blieben. In Israel haben man nicht so viel Geduld. Der israelischen Dichterin Zehava Chalfa gefällt, dass man bei Michal Samir ein Buch für jeden Israeli in Berlin findet. Nun dreht sie einen Dokumentarfilm darüber.
Ich sehe die Hebräische Bibliothek als Schatz, als Kulturschatz hier in Deutschland, in Berlin. Ob gibt es Zukunft für die Hebräische Bibliothek, ist abhängig von uns Eltern. Wie werden wir unsere Kinder entwickeln und wie werden wir das Hebräisch beibringen und betonen?
Welche Zukunft hat die hebräische Literatur in Berlin? Werden ihre Kinder hebräische Bücher lesen können? Michal Samir wird nachdenklich.
Das ist schwierig zu sagen. Wir bekommen viele Bücher von Israelis, die schon hier in Berlin 30 oder 40 Jahre wohnen und ihre Kinder können kein Hebräisch mehr. Sie können die Bücher nicht lesen. Die Bücher stehen wie Grabsteine im Regal. Ich versuche, diese Grabsteine zu Leben zu bringen.
Damit Bücher keine Grabsteine werden, Igal Avidan hat für uns die israelische Bibliothek in Berlin besucht. Eigentlich kommt es gar nicht so sehr auf die Musik an im jüdischen Gottesdienst. Jüdische Kantoren, die können sicherlich schön singen, aber das ist gar nicht mal ihre Hauptaufgabe. Sie sind in erster Linie Vorbeter. Ein Botschafter der Gemeinde vor Gott sollen sie sein. Ein Shaliach Zibur, abgekürzt Schatz. Dem jüdischen Religionsgesetz ist es völlig egal, ob sie dabei schön oder schräg singen. Doch natürlich lässt sich mit schönem Gesang viel mehr Begeisterung in den jüdischen Gottesdienst tragen. Elli Schleifer bildet Kantorinnen und Kantoren aus am liberalen Hebrew Union College in Jerusalem und am Abraham Geiger Kolleg in Potsdam. Wolfram Nagel hat ihn besucht in Jerusalem.
Beini uvein bnei Yisrael oti le'olam ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz uvayom hashvi'i shavat vayihi nafash uvayom hashvi'i Shavat vayinafash.
Musik erleuchtet die Wörter, sagt Elli Schleifer. Schnell kommt er im Gespräch auf seine Vorstellungen von jüdischer Sakralmusik zu sprechen. Je nach Tages- und Jahreszeit ändern sich die Melodien. Deshalb klinge beispielsweise der Kaddisch sehr unterschiedlich. Ein Lob Gottes, das in jedem jüdischen Gottesdienst mehrmals vorkommt.
Der Kaddisch, wenn man singt, das zum Beispiel das ist hohe Feste. Aber wenn man singt das, ist das Freitagabend. Also die Musik macht einen liturgischen Kalender. Und das muss man kennen.
Elli Schleifer kennt die jüdische Musiktradition ganz verschiedener Epochen.
Es ist mir sehr wichtig, die Tradition, die Kantorentradition überzuliefern. Wenn ich erziehe, die Kantoren, sie müssen verstehen die verschiedenen Aspekte von jüdischer Tradition.
Wochentags ist Elli Schleifer fast immer in seinem Institut zu finden, im liberalen Hebrew Union College jenseits der Jerusalemer Altstadtmauer. Sein Büro ist winzig, vollgestopft mit Büchern. Früher war er Institutsdirektor, die Studenten bildet er noch im Ruhestand aus.
Das ist meine Schwachheit sozusagen. Ich unterrichte gerne. Junge Studenten machen mir jung.
Elli Schleifer ist Mitglied der kleinen Reformgemeinde HL Gottesberg. Dort lehrte schon Shalom ben Korin. Der Religionsphilosoph ist in Deutschland bekannter gewesen als in Israel. HL bekommt keinerlei staatliche Förderung. Reformgemeinden werden in Israel behandelt wie abtrünnige Kleingruppen. Staat und Orthodoxie arbeiten dagegen an vielen Stellen zusammen. Orthodoxe Rabbinatsgerichte übernehmen quasi staatliche Aufgaben wie Eheschließungen und Scheidungen. Elli ärgert sich über deren Allmacht, die bis ins Privatleben reicht.
Natürlich ist das ein Skandal, wie die Orthodoxie herrscht. Man sagt von den Israelis, die säkulare Israelis, I'll say it in English, the synagogue they will never go to is orthodox. Das ist leider sehr, sehr schwierig für die Reformer und konservative Synagogen hier.
Er selbst stammt aus einer sehr religiösen Familie, erzählt Elli. Sein Ururgroßvater ist bereits 1835 von Lemberg aus nach Palästina eingewandert.
Der war ein Schächter und er war hier in Jerusalem. Erstens hat man in die Altstadt gewohnt. Und dann sagen wir 1890 oder so, haben sie sich nach die Neustadt gezogen, in Machne-Juda-Gegend, wo der Markt ist. Dort haben sie gewohnt. Und dann meine Familie ist am Raschi-Straße gezogen. Und ich bin in Raschi-Straße geboren. Raschi-Straße ist nicht weit von Meir Shearim. Und dort bin ich geboren.
Heute ist die Gegend in der Jerusalemer Neustadt ultraorthodox. Ein Vorfahr sei Pflasterer im Straßenbau gewesen, ein anderer Goldschmied und sein Vater Buchbinder, zählt Elli die Berufe auf.
Und ich bin ein Musiker.
Bereits mit 5 Jahren hat er in einem Synagogalchor gesungen, angeleitet von einem bedeutenden Lehrer.
Sein Name ist Salman Rivlin. Er war Pädagog von vielen Kantoren. Und so habe ich angefangen.
Vom 3. bis zum 10. Lebensjahr besuchte Eliane Yeshiva, eine Talmudschule. Der Unterricht war streng auf das Tora-Studium ausgerichtet. Und die Lehrer lehnten den Staat Israel ab, gar nicht so selten in der Ultraorthodoxie.
Die Yeshiva war sehr antizionistisch. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht mehr in die Yeshiva, bin ich in eine andere Schule gegangen.
Um ganz normal Abitur in der Jerusalemer Neustadt zu machen, in unruhigen Zeiten. Den Befreiungskrieg nach der Staatsgründung 1948 hat Eli in etwa so erlebt, wie ihn Amos Oz in seinem Buch »Eine Geschichte von Liebe und Finsternis« beschrieben hat.
Amos Oz, in unserer Gegend hat er gelebt. Er war also auch mein Kollege in Elementarschule. Sein Vater war ein sehr gelernter Mann und so weiter. Der kommt aus einer ganz anderen Familie als ich. Der hat es ganz gut beschrieben, aber ich habe ein bisschen Kritik von diesem Buch. Ich war dort. Also, der hat das romantisiert zu viel. Literatur ist das sehr schön, ja, als Literatur.
Es sei tatsächlich sehr gefährlich gewesen in Jerusalem. Immer wieder hat das jordanische Militär israelisches Gebiet beschossen, bis zum Sechstagekrieg im Juni 1967. Die Befreiung der heiligen Stätten sei wirklich ein großer Sieg gewesen, sagt Eli, doch für ihn verbunden mit Angst.
Ich habe mich gefürchtet für die israelische Arroganz. Dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir haben große Probleme mit diesem Sieg. Das ist nicht so gut, wie es sieht aus. Und so war es.
Unmittelbar nach dem Sechstagekrieg ging Eli Schleifer nach Chicago, um dort zu studieren und am Ende seine Doktorarbeit zu schreiben. Kein jüdisches, sondern ein christliches Thema. Koloniale Kirchenmusik in Mexiko vom 16. bis 18. Jahrhundert.
Ich weiß ganz viel von katholischer Kirchenmusik, auch von diesem Stil von Renaissance und Barock, spanische Musik.
Erst 1976 sei er nach Israel zurückgekommen, um sich dann vor allem mit jüdischer Sakralmusik seit dem Mittelalter zu befassen. Sein Sohn Doron Schleifer sei dieser Tradition gefolgt, sagt Eli, und ruft auf dem Laptop eine Datei auf, wie der Countertenor bei einem Konzert in Deutschland mittelalterlich jüdische Lieder singt. Auch er selbst hat liturgische Melodien komponiert, erzählt Eli. Als Beispiel singt er eine Passage des Schlussgebets Aleinu Leshabeach vor. Es ist an uns, den Herrn zu preisen. Er komponiere immer nach der Wortbedeutung Gott, der den Himmel spannt und die Erde gründet. Für Himmel wählt er hohe, für Erde tiefe Töne.
Gewöhnlich singt man Shehunot Shamaim ve'yosedare zum Oshavir Karob Shamaim imal. Und ich hasse das. Weil die ist eine Kindermelodie. Auf Hebräisch ist das ein Gesang wegen einer Maus. Ach, barach, bar, hishamer, penechatul, javomar. Fürcht dich von der Katze. Und das geht nicht mit den größeren Wörtern von Shehunot Shamaim. Shehunot Shamaim.
In den USA und auch in manchen deutschen Gemeinden wird die Melodie gesungen, so am Geigerkolleg, manchmal auch in der Synagoge Pestalozzi-Straße in Berlin.
O Eloheinu, Eloheinu, emet emet malkeinu.
Gegen zu einfache Melodien hat der Musiker etwas. Doch in manchen jüdischen Gemeinden sind Popmelodien sehr beliebt, weil sie so eingängig sind. Eliyahu Schleifer sieht es als seine Mission an, die künftigen Vorbeter von guter Musik zu überzeugen, ob traditionell oder modern, in Jerusalem genauso wie in Potsdam oder Berlin.
Es ist sehr wichtig, besonders heute. Weil heute ist die Tradition nicht ein hohes Niveau ist, weil populäre Musik herrscht, Popmusik. Und in den Synagogen wollen sie Popmusik hören. So muss man etwas tun. Also die Erziehung von Kantoren ist sehr, sehr wichtig.
der jüdische Gottesdienst ein Wechselspiel zwischen Kantorin oder Kantor und Gemeinde. Wolfram Nagel hat den Mann besucht, der dafür sorgen möchte, dass dieses Wechselspiel auch Spaß macht. Elli Schleifer bildet Kantorinnen und Kantoren aus. In Potsdam, in Berlin, in Jerusalem.